Ja, gute Luft hier drin, ne? Herzlich willkommen. Habt ihr ja schon bekommen, ein herzliches Willkommen. Ja, doppelt hält besser, das stimmt. Und das ist heute Morgen unser Problem. Wir sind in Kapitel 35 von 2. Mose. Und ab Kapitel 35 bis Kapitel 39, auch Teil von Kapitel 40, wird alles rekapituliert. Es ist eine Wiederholung von dem, was wir bereits schon gelesen und gehört haben. Doppelt hält besser. Mose bekam die Gebote zweimal. Das erste Mal hat er sie gebrochen, ganz und gar. Gebrochen, zerbrochen. Und Gott in seine Gnade gab sie ihm nochmal. Und so hören wir die Worte, die wir bereits schon gehört haben. Von Kapitel 35 an, wie gesagt, bis 40, das zweite Mal. Und ich habe mich entschieden, in der Hoffnung, dass es auch Gottes Wille ist, Kapitel 35 bis 40 heute Morgen zu machen. Wir haben Mittagessen und Abendbrot organisiert. Und falls die Straßenbahn nicht mehr geht, dann haben wir auch so einen Fahrdienst. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig. Wie ein zweischneidiges Schwert. Wir bitten dich, dass du unser dickes Fell durchdringst mit deinem Schwert heute Morgen. Dass du unser Herzen berührst durch den Heiligen Geist. Denn du bist sanft. Du bist so gut. Wir lieben dich, weil du gut bist. Langmütig. Gnädig und barmherzig bist du, Herr. Das ist gut zu kommen und zu wissen, dass du dich freust. Du nimmst uns nicht nur an, sondern du freust dich, dass wir heute Morgen gekommen sind. Und wir bringen dir diejenigen, die nicht kommen konnten, egal aus welchem Grund. Aus Versagen, schlechtes Gewissen, Krankheit, weil sie abgelenkt sind, weil Herzen oberflächlich und kalt geworden sind, egal aus welchem Grund, segne du sie über Bitten und Verstehen. In diese Stadt, in unserem Land und auch weltweit, in Jesus' Namen. Amen. Kapitel 35. Ich lese aber zuerst Vers 32 aus Kapitel 34. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Das heißt, Mose hatte wie Jesus eine Wahnsinnsanziehungskraft. Er strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Und damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt, dass Gott das für uns möchte. Alle versammeln sich hier um Mose, um das Wort Gottes herum. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Sein Bruder, Moses Bruder, Paulus, sagt das in Apostelgeschichte. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. In diesen Kapiteln geht es ums Handeln, ums Tun. Wir können nicht tun, wenn wir den Blueprint nicht haben. Auf Deutsch, Annette ist nicht da, hilf mir. Den Plan, den genauen Plan nicht haben. Deswegen hat Mose ihn bis in jede kleinste Einzelheit das wiedergegeben, was Gott ihm gesagt hat. Und nun lesen wir ab Vers 1 in Kapitel 35. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Israeliten und sprach zu ihnen: Dies ist, was der Herr geboten hat. Lesen wieder und sehen, er gibt Wort Gottes weiter. Wie Gott ihm das gegeben hat, gibt er es weiter. Nicht untermalt mit seiner Meinung, seiner Theologie. Er gebraucht das Wort Gottes nicht. Er missbraucht das Wort Gottes nicht. Er verkündigt das Wort Gottes, wie es ihm gegeben wurde. Das ist so, so wichtig. Gemeinden, Gemeindebewegungen nehmen das Wort Gottes, um ihr Denken zu untermauern, um ihre theologische Ausrichtung, ihre Überzeugungen zu untermauern. Promotion. Dazu ist es nicht da. Es ist da, um weitergegeben zu werden, wie Gott es gegeben hat. Dies ist, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt. Und das ist ein schwerer und ein langer Weg. Von Wissen zum Tun. Wer Gutes weiß oder wer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Belastet uns. Wissen erleuchtet, aber wenn wir nur wissen und nicht tun, belasten wir uns selber. Es ist manchmal gut, nicht zu viel zu wissen, oder? Diejenigen, die hören und tun, vergleiche ich mit ein Fels, sagt Jesus. Diejenigen, die hören und tun, das sind meine Brüder, Schwestern, Mutter. Mit denen bin ich verwandt, zu denen habe ich eine Beziehung. In dessen Leben stimmt es, da gibt es Harmonie zwischen Wort und Tat. Es gibt eine Mission, die heißt Wort und Tat. Dies ist, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt. Und wir wissen, es ist schwer. Der Weg vom Kopf zum Herzen hin und dann in den Füßen und Händen hinein, das ist ein langer, langer, mühsamer Weg. Und aus diesem Grund ist Gott langmütig und geduldig mit uns. Er weiß, wir haben es schwer. Steht, 6 Tage sollt ihr arbeiten, den 7. Tag aber sollt ihr heilig halten als einen Sabbat, völlige Ruhe. Heilig dem Herrn, wer an diesem Tag arbeitet, soll sterben. Das ist doch eine schöne Sache, oder? Ruh dich aus oder ich schlag dich tot. So ein Gott liebe ich. Er meint es gut mit uns. Wir müssen das geistlich sehen. Fromme Werke. Und die Welt ist fromme Werke. Religiöse Werke. Streben Gott zu gefallen. Hebräer sagt uns, der ist noch nicht zu dieser Ruhe. Der hat diese Ruhe in Christus nicht gefunden. Es ist aber eine Ruhe vorhanden für dich und für mich. Die Ruhe in der Gerechtigkeit Gottes. Ich weiß, es ist alles Gnade. Ich kann die Füße hochlegen und mich ausruhen. In Christus, er meine Gerechtigkeit. Das, was ich tue, ist nicht als Rechtfertigung vor Gott. Ich will mir nichts verdienen durch dem, was ich tue, nicht einmal seine Zuneigung. Ich bin ruhig in ihm und aus dieser Ruhe heraus entstehen meine Werke, mein Wirken. Ich tue es, weil ich ihn liebe, ich kann nicht anders. Da ist kein Streben. Aber es steht auch, 6 Tage sollst du arbeiten. Wir haben 4,5 Tage Woche, oder? Wir haben schon Freitagnachmittags Sabbat. Und Samstag ist auch ein Sabbat und Sonntag ist ein Sabbat. Wir haben es gut, Geschwister. Wir haben es echt gut. Ich weiß, unsere Gesellschaft stresst uns. Sie bringt uns unter Druck. Wir haben es nicht unbedingt so locker. Die machen uns Druck mit, ja, wenn du nicht bereit bist, Überstunden zu machen, umsonst, mehr zu leisten, umsonst, ohne Zahlung, ohne mehr Geld. Wenn du nicht bereit bist, den Stress auf dich zu nehmen, dann schmeißen wir dich raus. Und damit haben wir zu tun. Es gibt schon Stress in unserer Gesellschaft. Aber dennoch, wenn wir in die sogenannte dritte Welt, die ja nicht die dritte Welt ist, sondern die erste Welt, dann sehen wir, wie sogar Kinder arbeiten. Und zwar Samstag und Sonntags und die ganze Woche durch. Und wir sehen, dass es da so ist wie in der Bibel. Wer nicht arbeitet, kann nicht essen. Darf nicht essen, kann nicht essen. Die Kinder auf den Straßen in Bombay können nicht essen, bis sie ihr Frühstück verdient haben. Da gibt es nichts vom Tag zuvor. Da gibt es keine 4,5 Tage Woche. Sie arbeiten jeden Tag. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Arbeit ist auch ein Stück Beschäftigungstherapie oder eine gute von Gott. Es tut uns gut. Komm nicht auf dumme Gedanken. Unsere Kinder, die verwöhnen wir oft zu sehr in unserer Gesellschaft. Papa und Mama machen alles. Und die Kinder werden verwöhnt. Wir reden viel über Kinderarbeit, ist das richtig? Wenn Kinder arbeiten, ja, sie sind ja nicht da, um unsere Fußbälle zu nähen für die WM. Das ist nicht gut. Aber wir dürfen es nicht so weit treiben, dass wir meinen, unsere Kinder müssen nicht arbeiten zu Hause. Arbeiten ist eine gute Sache und so klein wie sie sind, müssen sie lernen, mitzuhelfen. Sonst haben wir eingebildete, faule Kinder, die zu wenig Nütze sind. Sie müssen lernen, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. 6 Tage sollt ihr arbeiten, den 7. Tag aber sollt ihr heilig halten, als ein Sabbat, völlige Ruhe. Heilig dem Herrn. Wer an diesem Tag arbeitet, soll sterben. Ihr sollt kein Feuer anzünden am Sabbattag. In allen euren Wohnungen, also nicht einmal ein Feuer anmachen. Und Mose sprach zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, dies ist's, was der Herr geboten hat. Es kommt ja zur Sache. Erhebt von euren Besitz eine Opfergabe für den Herrn, so dass ein jeder die Opfergabe für den Herrn freiwillig bringe, Gold, Silber, Kupfer und so weiter und erzählt das alles auf bis hin zu alles, was sie brauchen für die Lade, für den Tisch, für den Räucheraltar, für den Brandopferaltar und so weiter. Denn in Vers 20 lesen wir, da ging die ganze Gemeinde der Israeliten von Mose weg Und alle, die es gern und freilich gaben, kamen und brachten dem Herrn die Opfergabe zur Einrichtung der Stiftshütte und für allen Dienst darin und für die heiligen Kleider. Es brachten aber Männer und Frauen freiwillig. Wir lesen immer wieder durch den ganzen Text, wir können Sprung machen, Vers 26. Und alle Frauen, die solche Arbeit verstanden und willig dazu waren, steht hier in der Luther-Übersetzung, in der King James steht, und dessen Herzen sie bewegte. Und dann wiederum Vers 29, so brachten die Israeliten Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, freiwillig gaben zu allem Werk. Vom Herzen, freiwillig. Kein Druck. Wir lesen in Korinther Paulus wieder, der beste Theologe aller Zeiten, schreibt an der Gemeinde in Korinth, in 2. Korinther, Kapitel 9, schreibt er bei einer Geldsammlung und sagt in Vers 6 von Kapitel 9, ich meine aber dies, wer da kärglich seht, hier geht es um die Gesinnung des Herzens. Arbeit wichtig, Arbeit muss sein. Gott sucht Arbeiter in seine Ernte oder für seine Ernte. Die Gesinnung ist aber wichtig. Mit welcher Gesinnung wir geben. Wer da kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Und wer da seht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Seht ihr, mit willigen Herzen. Wir haben ja die Kollekte schon gemacht. Wir hätten eigentlich heute Morgen die Kollekte hinterher machen müssen. Die Körbe sind hier vorne. Ihr könnt das mitnehmen, was ihr reingetan habt. Wenn ihr nach der Predigt seht, wir haben das nicht vom Herzen getan. Ihr könnt es tun, heute Morgen, ihr könnt es auch den Sonntag danach tun. Ihr könnt bei uns anklopfen und sagen, so und so viel. 5.000 Euro habe ich reingetan, ich möchte sie wieder haben. Und das ist schon passiert, nicht bei uns, aber ich habe einen Freund, der Pastor ist, und da kam eine Frau am Montag, vor der Predigt, nach der Predigt am Sonntag, am Montag vorbei, und sagte, hier, 20.000 Dollar, ein Scheck, die war voller Begeisterung, so bewegt und wollte unbedingt ihr Geld loswerden. Und er legte diesen Scheck hin auf seinen Schreibtisch und hat es nicht angerührt. Er war innerlich unsicher. Er wusste nicht, mit welcher Motivation. Ich kann mich erinnern an eine Schwester, die in dieser Gemeinde war. Sie kam an und sagte, 20.000 habe ich geerbt von meiner Mutter. Ich möchte es der Gemeinde geben. Nein, ich möchte es der Intermission geben. Nein, kann ich das der Obdachlosenarbeit? Und ich merkte genau dasselbe wie mein Bruder, der auch Pastor ist, mit diesem Scheck. Genau dieselbe Haltung. Unsicher. Hin und her gezogen. Getrieben von Zwänge. Deswegen ist sie ja her, hin und her gezogen werden. Fromme Zwänge. Und dann am Ende müssten wir diese Schwester sagen, behalt dein Geld, bitte gib es nicht. Ich kenne sie, habe eine Beziehung zu ihr heute noch. Und sie bedankt sich dafür, dass wir es nicht genommen haben. Dann, sie wollte aus Zwänge geben. Heute hat sie gelernt, aus Freiheit zu geben. Und genauso passiert es mit dieser Schwester, die zu meinem Freund kam, und ihm diesen Scheck gab. Am Mittwoch war sie wieder da und hat gesagt, ich habe es mir überlegt. Es ist erstaunlich, was wir alles tun aus Zwänge. Deswegen ist es so wichtig mit dem Sabbat, dass wir alles, was wir tun, aus dieser Ruhe in Christus tun. In vollkommener Freiheit. Zwänge von innen, Zwängen von außen. Es sind überall Zwänge. Das Wort hier in Vers 7, ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen, wird geschrieben. Eigentlich ist das Wort im Urtext, ich glaube, die Elberfelder übersetzt es so, Zwang. Religiöse Menschen zwingen. Ein religiöses Leben ist voller Zwang. Jünger Jesu, Menschen, die Jesus nachfolgen, getrieben vom Heiligen Geist, befreit von Schuld, handeln nicht aus Zwang, sondern aus selbstlose Liebe. Warum sage ich das? Weil wir auch diese Woche mit Zwänge, ich war selber aufgebracht, enttäuscht, zornig war ich über die Zwänge, die auf uns als Gemeinde ausgeübt werden, von außen her. Und traf einen Bruder, der sagte zu mir, ja, mir haben sie auch geschrieben und angebettelt, wir sollten doch. Und es wird alles untermauert und bearbeitet, psychologisch. Sie fangen ihre Aktionen an. Der Herr hat mir gezeigt, ein großes Werk soll ich tun und das Geld sollst du mir geben. Die Welt ist voll davon. Und so wachsen Werke, unorganisch, ist das ein deutsches Wort? Du hast statt einen Baum, hast du eine Pilze, eine Bombe, eine Explosion. Eine Pilze hat keine Wurzeln, es kippt um, ein Baum nicht. Müsste mal probieren, gegentreten. Das kippt nicht um. Aber eine Pilze, pups, ist sie weg. Warum? Sie hat keine Wurzeln, ist keine Grundlage da. Und Menschen bauen ihre Werke, Missionen. Höre nicht, wenn Peter dir ein schlechtes Gewissen macht. Ob es ums Geben geht oder ums Tun. Es geht hier um die Motivation. Wenn du empfindest, dass Markus dir ein schlechtes Gewissen macht, wenn du empfindest, dass Jochen Buro dir ein schlechtes Gewissen macht, mach es nicht. Nimm das Geld wieder mit. Gott braucht es nicht. Das macht ihn keine Ehre. Das ist fürchterlich. Aus diesem Grund ist er gestorben. Wir können es nicht wieder gut machen. Er will das gar nicht. Und hier steht mit fröhlichem Herzen. Wisst ihr, dieses Wort fröhlich reicht gar nicht aus. In der King James ist eine Erläuterung, da steht, im Griechischen bedeutet das Wort eigentlich hilarious. Es bedeutet eine ausgelassene, heitere Freude. Kann man das auf Deutsch sagen? Ja. Ihr habt die Worte genommen. Wir drehen durch, wenn wir begreifen, dass wir Gott etwas zurückgeben können von dem, was er uns gegeben hat. Das ist Wahnsinn. Gehört uns sowieso nicht. Wir sind nur ein Kanal und geben es weiter. Ich bin mal zum Besuch gewesen bei Leuten und ich esse gern. Und wenn ich in der Schweiz bin, besonders gern, weil die Schweizer kochen können. Die Briten können es nicht, die Deutschen auch nicht. Tut mir leid. Es ist nicht viel besser als das, was die Briten zustande kriegen. Es ist besser geworden durch den Einfluss aus dem Mittelmeer. Franzosen, Italiener, die bringen uns das bei. Aber als ich 1960 nach Deutschland kam und eingeladen wurde als Soldat zu einem Deutschen nach Hause zum Mittagessen, ne, und kriegte da Graubrot mit Schmalz, oder Sauerkraut oder wie heißt dieses Zeug, dieses glibberige Zeug, Sülze oder sowas. Es sieht wie Wackelpudding aus, es riecht nur anders. Ich habe gedacht, Herr, erbarme dich. Aber in der Schweiz, da schmeckt es. Die Schweizer haben Kultur. Sie bilden sich das wenigstens ein. Und da ist lecker. Viel Einfluss aus Italien. Käse, Tomaten, gut gewürzten Sachen. Und natürlich, na, ich habe dann, am schnellsten bin ich immer fertig, weil ich fresse. Schäme mich immer, ich muss mich mittendrin bremsen, dann gucke ich rüber, die anderen sind nicht einmal ein Drittel weg. Und mein Teller ist schon blank. Da ist ja auch ein Unterschied, ne? Schweizer Käse und holländischer Käse oder Käse aus der Schweizer Käse ist schon, ne? Das Edelste. Nee, meinst du? Harzer Käse meinst du, ne? Du musst es erwischen, nur Harzer Käse, das läuft weg, das Zeug. Ich sitze da und bin fertig, ne? Und dann sagt mein Freund so, der hat einige Söhne, die sind alle hungrig, ne, und sagt, Peter, hast du noch Hunger? Nehm dir noch was. Ich sage zu ihm, bist du sicher? Heiner, bist du sicher? Ich soll mir noch was nehmen? Da sind junge Männer, ne, 7 davon oder so, nee, 5 sind das, ne, oder? Kommen von der Schule, sind einen Berg hochgelaufen, 3 Kilometer von der Schule zu Fuß und sind wirklich alle und haben heftig Hunger. Ich habe den ganzen Vormittag mit Heiner nur rumgesessen, Kaffee getrunken und Kekse gegessen. Und dann soll ich mir noch was nehmen. Und bist du sicher, Heiner? Ja, nimm dir noch was, Peter. Und dann nehme ich mir was. Und die Gesichter am Tisch verändern sich. Und ich denke, ey, wenn du es nicht meinst, warum bietest du es mir an? Und das ist hier die Sache, versteht ihr? Das ist es hier. Mann, wenn du es, Jesus sagt, ist besser, du sagst nein. Er mag die lauwarme nicht. Sag lieber nein und mach's hinterher. Das ist mir viel lieber. Lass den Korb vorbeigehen. Mach die Arbeit nicht oder sag erstmal, ich mach's nicht, geh nach Hause und wenn ich dein Herz bewege, dann komm und mach es. Dann komm und gebe. Diese Dynamik, die muss aus dem Herzen kommen. Mein Herz muss bewegt werden. Jesus nachfolgen ist eine Sache des Herzens. Wir kriegen das anders nicht hin. Dieses Geschäft mit schlechtes Gewissensmacherei ist schlimm. Ist ganz schlimm. Es gibt Menschen, die sammeln für die dritte Welt. Es gibt Menschen, die sammeln für Israel. Die machen dir aber alle ein schlechtes Gewissen. Ihr habt ja so viele Juden umgebracht. Pflanzt doch mal ein paar Bäumchen. Es klingt brutal. Ich meine, es ist gut, dass wir Bäumchen pflanzen in Israel. Auf jeden Fall, von mir aus, jeder von uns. Lasst uns das doch nächsten Monat machen. Ich habe kein Problem damit. Ich stehe voll dahinter. Die Frage ist Motivation. Warum tue ich es? Gott möchte es nicht, wenn es nicht vom ganzen Herzen ist, aus der Freiheit heraus. Zurück zum Text. Wir hatten gelesen, Vers 5, erhebt von eurem Besitz eine Opfergabe für den Herrn, so dass ein jeder die Opfergabe für den Herrn freiwillig bringe. Gold, Silber, Kupfer. Und wisst ihr, wie viel Silber sie gesammelt haben? Macht mal einen Sprung hier. Wir müssen sowieso lauter Sprünge machen heute. 38 und Vers 24. Alles Gold, das verarbeitet ist zu diesem ganzen Werk des Heiligtums und das als Gabe gespendet war, beträgt 29 Zentner 730 Lot. Umgerechnet, ich habe mich auf einen Freund verlassen, der aber eigentlich zuverlässig ist. Und wenn es nicht ganz genau stimmt, dann ist ja auch wurscht. Wisst ihr, wie viel? Nur Gold. Nur Gold. Wisst ihr, was für einen Wert dieses Gold heute hätte? Nach diesem Gewicht hier. Nur Gold. Es gab Silber, Edelsteine, teure Stoffe, Öl und alles andere für den Tempel. Das war 38, Vers 24. 8 Millionen Euro. Ich will die Situation nutzen, um zu sagen, wir brauchen nur ein halbes Million Euro für unsere Räume. Mir nicht, Geschwister. Acht Millionen bei einer Sammlung. Da kommt Bonke nicht mit. Warum? Weil die Menschen vom und durch den Heiligen Geist bewegt waren, angerührt. Vers 21, und alle, die es gern und freilich gaben, kamen und brachten dem Herrn die Opfergabe. Sie brachten, Vers 39, die Israeliten, Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, freiwillige Gaben zu geben. Es geht hier um Gaben, aber wenn wir lesen, werden wir sehen, dass hier in diesen Kapiteln, ich habe es gezählt, ihr müsst es nicht tun, die Worte oder das Wort tun und machen, wir sagen machen und tun, ne? Das ganze machen und tun. 84 Mal wird das Wort machen und tun erwähnt. Das ist solch eine Herausforderung, diese Arbeit. Das fordert so viel Freizügigkeit, so viel geben. Warum? Wegen Jesus. Für Jesus, für sein Reich. 84 Mal, da kann man doch in Probleme hineinkommen, oder? Woher soll das ganze Geld kommen? Wer soll die Arbeit tun? Das kann Gott, wenn er unser Herzen anrührt. Wir geben oft, wie gesagt, aus falscher Motivation. Manchmal tun wir, wenn ich das höre, wie Leute in der Gemeinde und in der Mission Dinge tun und die ganze Woche und den ganzen Monat darüber berichten, was sie alles getan haben und wie schwer das ist. Was sie für Schmerzen haben. Wie schwer die Arbeit ist. Man sagt das natürlich ganz fromm durch die Blume. Was das für ein Stress ist. Das ist doch eine Beleidigung an Gott, oder? Lass es. Wenn du Stress hast, such dir einen anderen Job. Gott will es nicht. Es muss Spaß machen. Stell mal vor, ich mache was für meine Frau und erkläre ihr, was das für ein Stress gewesen ist. Sie sagt dann, Peter, lass es. Nein, ich stehe auf frühmorgens um 6 am Freitag und bringe die Mülltüten raus, weil ich sie liebe und da lebe, erzähle ich nichts von. Da gehe ich, mache ich ihr einen Kaffee, zünde ihr ein Kerzchen ein, stelle ihr ein Plätzchen hin, öffne ihre Bibel, sodass sie runterkommen, Abfall ist draußen, Kaffee ist vorbereitet, sie sitzt sich vor die Heizung hin und wärmt sich und freut sich und da rede ich nicht drüber. Da lege ich kein Zelt, guck mal, was ich getan habe. Oder ich sage nicht mal zu Ruben oder David, hier hör mal zu, kannst du Mama bitte darauf aufmerksam machen, was ich da geleistet habe. Nee, aber wir machen's. Und ich bin ganz ernst hier. Und wir machen das in dieser Gemeinde. Das wird hier praktiziert. Und das kann nicht vor Gott bestehen. Guck mal, wie mein Papa arbeitet. 72 Stunden in der Woche. Alles ehrenamtlich. Und wer was macht, dann ist es der. Dann sind es meine Kinder. Dann sind es meine Eltern. Was soll der Quatsch? Die eine Hand soll nicht wissen, was die andere tut. Hier geht es um Qualität, nicht um Quantität. Das kann nicht sein. Der Joch ist nicht zu schwer. Es kann nicht zu schwer. Wenn es zu schwer ist, dann arbeite ich aus dem Fleisch. Das ist die einzige Antwort, die es gibt. Dann lass es lieber. Überleg's dir und komm zurück und mach es mit der richtigen Gesinnung. Aber lass uns doch bitte nicht reden über unsere Werke. Wir machen den Spruch jetzt zu Kapitel 36. So sollen denn arbeiten Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hat, zu wissen, wie sie alle Arbeit ausführen sollen zum Dienst des Heiligtums ganz nach dem Gebot des Herrn. Hier sehen wir zuerst, es wurde gegeben, großzügig gegeben, überbitten und verstehen. Uns wird gesagt, lasst uns doch mal einen Sprung machen, einfach ein paar Verse weiter, Vers 5. Die Leute kamen und sprachen zu Mose, das Volk bringt so viel, mehr als zum Dienst dieses Werkes nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durchs Lager rufen ließ, niemand, weder Mann noch Frau soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum. Da brachte das Volk nichts mehr. Es war so viel, die wussten nicht, wohin mit dem Zeug. Denn es war genug gebracht worden zu allen Arbeiten, die zu machen waren. Und es war noch übrig geblieben, auf Englisch in der King James steht, und es war mehr als genug. Schaut mal Jesus wirken. Wie viel war über bei den 4.000, bei den 5.000, bei der Speisung? Wie viel war über? 12 Körbe, es ist immer über. Es ist immer zu viel, bis zum Überfließen. Und er hat gesagt, setzt euch hin, Kinder. Bitte Gruppen 50 und 100. Seht ihr die Ordnung, die hier ist? Die war auch bei Jesus da. Warum? Damit die Arbeit überhaupt möglich ist. Wie sollten die sein sonst, Kind? Das waren 25.000 Menschen, die da gespeist wurden. Wie sollen sie hinkommen zu dienen, wenn nicht Ordnung vorhanden ist? Und die haben sich hingesetzt, Gruppen von 150, wegen der Ordnung, damit die Arbeit effektiv ist. Es muss Ordnung sein und wir müssen uns ganz genau nach Gottes Ordnung halten. Überall. Und wenn wir es tun, wird er verherrlicht. Das werden wir am Ende sehen. Aber es war nicht nur Ordnung, sondern es war über. Jesus sagt, und da haben die Zeugen Jehovas kein Recht. Wenn sie sagen, kein Platz mehr, Himmel ist voll. Jesus hat gesagt, es gibt viele Wohnungen. Es gibt da oben viel zu viel Platz. Gottes Herz ist so groß. Es umschließt alle mein. Und er hat solch eine Hoffnung, er macht Wohnungen für Menschen, die immer noch Nein sagen, ich will nicht. So ist Gott. Großzügig. Und wenn wir als sein Leib heute ihm widerspiegeln wollen, dann müssen wir doch genau so großzügig sein, oder Kinder? Und es ist sowieso eine Investition. Du kriegst 100, die Bank, Sparkasse gibt dir 3%. Jesus gibt dir 100%. Und er sagt schon in diese Welt. Eigentlich ist es offensichtlich, warum die Kollekte so klein ist. Warum? Weil wir es nicht glauben. Ihr kriegt es nicht unbedingt in Knete wieder. Ja, ihr gibt es in Dinge, die viel wertvoller sind. Wisst ihr, ich denke oft, und es hat jetzt nichts, mir geht es um die Gnade Gottes. Es geht nicht ums Geben. Gott weiß, was ich gebe und was ich nicht gebe. Er weiß das genau. Aber ich weiß, dass wenn ich mich hingebe, sollte das da rein oder meine Kraft, mein Herz, wenn ich diene, dass ich empfange. Ich bete oft für Gesundheit, wisst ihr? Es ist Gnade, ich bin so beschenkt, 100-mal. Ich wäre vielleicht schon 100-mal tot, weiß ich das? Ob ich schon mit 37 Krebs gekriegt hätte und tot gewesen wäre, das weiß ich doch gar nicht, da gibt es gar keinen Nachweis für. Dass ich heute lebe, das ist Teil dieses 100-fachen Segens. Aber was machen wir, wenn wir dann, nachdem Gott uns 100-mal gesegnet hat, für den Pups, das wir ihm gegeben haben, sind wir zornig und bitter. Und verstehen ihn nicht und verstehen die Welt nicht mehr und unser Herz ist dann voller Anklage. 12 Körbe über, zurück aber zu Vers, wo waren wir? Nee, wir hatten einen Sprung gemacht. Vers 1 von 36, und wie weit waren wir? 4. Da kamen alle Künstler, die am Werk des Heiligtums arbeiten, ein jeder von der Arbeit, die er machte, und sprachen zu Mose, das Volk bringt, ja, nee, das hatten wir, aber egal. Gut. Ich hatte ja bewusst einen Sprung gemacht, und ich glaube von 1 auf 4. Aber wir ziehen jetzt weiter. Viele Kapiteln. 84 Mal sagt er hier, machen und tun. Jesus bricht zusammen und weint über Israel. Die Ernte ist groß. Es gibt aber so wenig, die ein Opfer bringen wollen. Es gibt so wenig Arbeiter. Das Wort da in Lukas wie auch in Matthäus auf Englisch ist labor. Laborer. Und Laborer ist ein Arbeiter, aber er ist ein Schwerstarbeiter. Jemand, der gräbt. Jemand, der auf dem Bau arbeitet. Jemand, der auf dem Fell ist. Es ist ein Schwersthandwerker. Jemand, der sich Blasen holt. Jemand, der weiß, was es ist, bei der Arbeit zu bluten. Es gibt viel zu tun. Und Gott sucht Menschen, die bereit sind, mit Paulus zu leiden, um Christi willen. Aus lauter selbstlose Liebe für Jesus. Wie soll die Arbeit eigentlich aussehen? Es gibt eine Verheißung da in Jesaja, und zwar Jesaja 58. Das Thema ist Fasten, aber es geht hier um wahres Fasten. Das ist um unser Dienst und wie wir es tun. Jesus sagt in Matthäus, tut eure Werke auf eine Weise, dass Gott, der im Himmel ist, verherrlicht wird. Das geht hier um Gesinnung. Tut sie nicht für euch, nicht mit dem Verlangen, euch selbst zu befriedigen, sondern tut sie, um Gott zu verherrlichen. Nicht, dass ich gesehen werde, sondern dass Christus gesehen. Auf solche Weise müssen unsere Werke getan werden. Und hier ist das Thema letzten Endes genau dasselbe. Und wir lesen in Jesaja 58, Vers 4, siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlägt mit gottloser Faust rein, ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Sieht ihr wieder zurück. Schaut mal, was ich mache. Schaut ihr doch meine Hingabe an. Wenn es jemand hier in der Gemeinde gibt, der arbeitet, dann bin ich es und meine Familie. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Matthäus uns lehren will durch den Heiligen Geist. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteilt? Ihr seht so aus, als ob jemand euch kasteilt. Bruder, du siehst ja so grausam aus. Als ob jemand dich halb totgeschlagen hätte. Ja, ich bin im Dienst des Herrn, Bruder. Super, ich will mich auch bekehren. Das finde ich geil. Sowas habe ich mein Leben lang gesucht. Bin ein bisschen verdreht, weißt du? Ich will Prügel als Lohn. Chuck sagt, Gott hat uns nicht erlöst, damit wir sein Rasen mähen. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit? Wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und im Sack und Asche, seht ihr, das ist genau das. Jetzt gerade letzte Woche saß ich und ich hatte eine ganz nette Frau, sie ist heute Morgen da und besuchte mich und wollte mit mir über ihre Beziehung zur Gemeinde reden und ich habe mir eine halbe Stunde Zeit für sie genommen und hatte eigentlich viel zu tun, es war was schon eingeplant und ja, ihr habt schon sicherlich ein belastetes und betrübtes Gesicht, ne? Und sie sagt, Peter, was hast du? Also ich kann auch irgendwann anders kommen. Es hat mich getroffen. Jetzt ist eine junge Frau da, die Jesus lieb hat, eine Gemeinde sucht und meint, das sei vielleicht ihre Gemeinde hier. Sie freut sich gewaltig drüber, ne, und trifft sich mit diesem betrübten Pastor, der belastet ist. Und ich sage, entschuldige, ich habe nur unheimlich viel im Kopf. Und das ist so und es geht uns auch manchmal so. Aber es ist nicht Gottes Wille, er möchte das nicht, dass wir so aussehen, als ob das Leben schwer wäre. Das ist kein Zeugnis für ihn. Denn Gott ist ein Gott der Kraft, der Freiheit und der Freude. Und wir müssen Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir so leben, dass wir das ausstrahlen. Dazu kommen wir noch. Vers 6, das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die mit Unrecht gebunden, die du mit Unrecht gebunden hast, die Schwachen. Lass ledig, auf dem du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückt. Reiß jedes Joch weg, diese Bindung. Menschen, die gefangen sind in Religion. Brich den Hungrigen dein Brot, nicht das Brot vom Sozi. Schick sie nicht zum Sozi. Und Sigi sagte das Anfang der Woche. Die Gemeinde ist da, für Arme zu sorgen und sie nicht zum Sozi zu schicken. Der Sozi macht sowieso zu. Da ist keine Knete mehr da. Brich den Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus, in deinem Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn mit deiner Jacke und deiner Hose. Und entzieh dich nicht deinen Fleisch und Blut, deiner Verantwortung. Deswegen sind wir so unglücklich, weil wir für uns selbst leben, uns selbst ausleben. Wir sind leer und arm und hungrig. Meinen, wir sind reich. Da sind wir, Laodicea. Wir sind so reich und haben Prediger, die uns versprechen, ihr könnt noch reicher werden, bis es stinkt. Im Geben, in Hingabe ist Fülle und Freude und nicht im Empfangen. Denn geben ist seliger, heißt das so auf Deutsch, als nehmen. Das ist ein Geheimnis Gottes. Wer gibt, wird reich und reich und reicher und reicher. Und ich habe diese Männer und Frauen kennengelernt auf meinem Weg mit Jesus. Sie hatten materiell nichts, sie waren aber so reich. Ich habe gesagt, Gott, mach mich doch so wie sie. Ich möchte so erfüllt sein, so reich. Und hier ist dann dieser Versprechung auf Segen. Wenn wir das wirklich tun, steht, dann wird dein Licht, das ist Matthäus, dann wird dein Licht, dann wird Gott verherrlicht, hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn, und das werden wir sehen hier Ende diesen Vormittags hoffentlich, des Herrn wird dein Zug beschließen. Wieder zurück zum Text. Jetzt sind wir in Kapitel 39. Wer hätte das gedacht? Kapitel 39 und Vers 32. Also wurde vollendet das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte und die Israeliten taten, bitteschön, das ist nicht gesetzlich, das ist Ordnung. Zurück zu den Möbeln aus Ikea oder von Ikea. Wenn ich meine, dass ich keine Gebrauchs- bzw. keine Anleitung, kein Blueprint brauche, dann bastle ich mir das Ding selber zusammen. Und das ist mir letzte Woche passiert. Die Woche zuvor habe ich darüber gepredigt. Letzte Woche ist mir wieder passiert. Da habe ich eine Leiste über. Ein Balken im Auge sozusagen. Was muss ich machen? Alles wieder auseinander. Und wieder von vorne anfangen. Es geht nicht anders. Lieber gleich von vornherein mich an der Ordnung halten. Und die Israeliten taten alles, was der Herr dem Mose geboten hatte. Und sie brachten die Wohnung zu Mose, das Zelt und alle seine Geräte, Haken, Bretter und so weiter. Und Vers 42, guck mal, wir sind fast fertig. Ganz so wie, Vers 42, ganz so wie der Herr es Mose geboten hatte, hatten die Israeliten alle Arbeiten ausgefüllt, zu Ende geführt, wie er gesagt hat. Ich bin der Anfänger und Vollender. Und wer inspiriert und getrieben ist von Gott, fängt an in der Freude, bleibt beständig und vollendet. Mann, wie viele haben wir angefangene Sachen in unser Leben? Oder wie geht's dir? Bei uns im Keller zu Hause, hier im Keller in der Gemeinde. Die Steckdosen, die Wände, den Fußboden. Wir fangen Sachen an und führen sie nicht zu Ende. Man gut, dass Gott langmütig ist, ungeduldig. Er möchte, es ist ein Zeugnis. Eine Gemeinde, die Ja sagt und es tut, die es vollendet, das ist eine Gemeinde, dass es ein Zeugnis ist. Und Mose sah diese ganze Werke an und siehe, sie hatten es gemacht. Mann, der sagt es ja so oft, wie der Herr geboten hatte. Und er segnete sie. Erst dann kommt der Segen. Und jetzt machen wir einen Sprung von Kapitel 39 zu 40. Und zwar nicht Vers 1, sondern Vers 9. Nachdem das Volk gelernt hatte, aus Freude und Freiheit zu geben, aus Liebe zu Jesus zu wirken, sich hinzugeben, zu arbeiten für den Herrn, Tag und Nacht außer Sabbats, wo sie sich ausgeruht hatten, nachdem sie fertig waren und alles so getan hatten, wie der Herr es gesagt hatte, wird das gesegnet. Und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung, das ist Vers 9 von Kapitel 40, und alles, was darin ist, salben und sollst sie weihen mit ihrem ganzen Gerät, dass sie heilig sei. Und du sollst den Brandopferaltar und du sollst den Becken und du sollst Aaron, alles, alles, was darin war, an Geräte, die Priester, die Leviten, die wurden alle gesegnet. Vers 17. Also wurde die Wohnung aufgerichtet im zweiten Jahr am ersten Tage des ersten Monats. Und Mose richtete die Wohnung auf und setzte ihre Füße hin und stellte der Bretter darauf und brachte die Riegel an und richtete die Säulen auf. Hier wird alles aufgerichtet und es geschieht am ersten Tag der Woche. Interessant, ne? Wo Jesus auferstanden ist. Der Tag der Auferstehung. Wir machen einen Sprung. Vers 33. Und er richtete den Vorhof auf rings um die Wohnung und um Altar und hängte die Decke in das Tor des Vorhofs. Also vollendete Mose das ganze Werk. Ich sehe jetzt Mose und sein Flehen vor Gott. Und wenn ich ausgelöscht werden soll, sei gnädig aus dem Buch des Lebens, mein Name ausgelöscht werden soll, dann sei gnädig zum Volk. Bleibe in unserer Mitte. Ein Engel genügt nicht. Wir wollen dich haben, Herr. Du bist es, du in unserer Mitte. Nur du kannst uns erfüllen. Nur du kannst uns wirklich segnen. Dich suchen wir. Wir wollen dich nicht loslassen, Herr. Bleibe du bei uns. Und jetzt kommen die Verse. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das hatte sich nur einer gewünscht. Alle anderen hatten mit ihren Gaben eine goldene Kuh geschmiedet. Die hatten sich alle weggewandt, inklusive Aaron, alle Gott dem Rücken gekehrt. Nur Mose blieb dran und hat nicht losgelassen, vor Gott zu flehen und zu bitten um seine Herrlichkeit in deren Mitte. Und gab sich, wie gesagt, nicht zufrieden mit dem Engel. Manchmal genügt uns ein Engel. Oh, ich habe einen Engel gesehen. Und, ne? Ihr habt ein Zeugnis, ihr habt einen Engel gesehen. Ich habe ein Zeugnis, Gott hat mich nicht übersehen. Der Schöpfer Himmel und der Erde. Das ist für mich viel größer als irgendein Engel. Sollte er von Gott sein oder woanders sein? Manchmal sind die Engel von woanders her und wir erkennen das gar nicht, weil sie so glatt sind. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hinein, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Seht ihr, wie wichtig all diese Dinge sind? Gott will kommen. Gott kommt. Und dass er kommt, ist Gnade. Es ist bestimmt nicht, weil wir seine Ordnung halten. Und immer, wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachten die Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte. Jesus hat gesagt, folget mir nach. Hier folgt das Volk Israel die Wolke, den Heiligen Geist. Gott bestimmt, wenn man weiterzieht, wann und wohin. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Das ist nicht unsere Sache, das ist Gottes Sache. Wenn wir zusammen Gott den Vertrauen bringen, dass er für uns sorgen kann, wie er es bisher getan hat, dass Gott uns alles geben wird, damit wir ihm es zurückbringen kann, wiedergeben können von dem Reichtum, das wir von ihm empfangen haben, dann wird Gott uns führen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über die Wohnung und bei Nacht war sie voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte.
Jesus, wir sehnen uns so sehr nach deiner Herrlichkeit. Und wir danken dir, dass du hier und da in unser Leben und auch in unserer Gemeinde zu sehen bist. Dennoch möchten wir mehr, Herr. Wir möchten mehr von deiner Herrlichkeit. Wir möchten mehr von dein Wort, mehr von dein Blut, mehr von dein Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, da wo wir stehen in der Gemeinde, nicht aufzuhören zu bitten und zu tun. Hilf uns in Gehorsam, da war es so schwer. Hilf uns zu geben mit freudigen Herzen. Befreie uns von all dem, was uns bindet und blind macht. Die Gebundenheit an vergänglichen Dingen. Da, wo wir meinen, das, was in mein Portemonnaie, das ist meins. Du siehst, Jesus, wir kommen oft so viele Jahre und sitzen immer noch auf unsere Zeit, auf unsere Kraft. Wir bestimmen, wenn wir uns bewegen und nicht dein Geist. Wir bitten dich, dass du uns bewegst durch dein Wort und die Kraft des Heiligen Geistes, wie du die Herzen des Volkes Israels hier bewegt hast. Wir danken dir, du kannst es tun. Und wir wollen nicht aufhören zu bitten, bis du dich verherrlichst mehr und mehr in unserer Gemeinde und uns auch weiterführst, Herr, auf rechten Weg, um deines Namens willen.